Eine junge Frau wird tot auf den Bahngleisen gefunden. Sie wurde gefoltert, geschlagen, missbraucht und am Ende hat ihr der Täter noch ins Gesicht geschossen. Der mutmaßliche Mörder, eine Linzer Rotlichtgröße namens Tibor Foko. Ein Mann, der bis heute zu den meistgesuchten in Europa zählt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Bevor wir loslegen, eine kurze Ankündigung. Der nächste Live-Podcast, der findet am 26. Juni 2026 in Traiskirchen, und zwar im Kammgarnsaal statt. Und das befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei Möllersdorf. Und wir machen einen mörderischen Streifzug durch die niederösterreichische Stadt, weil gemordet wird überall. Außerdem gab es da mal einen lustigen Steinwerfer. Um den werden wir uns auch kümmern. Das Ganze heißt originellerweise Mörderisches Traiskirchen. Hat niemand gerechnet. Eine großartige kreative Meisterleistung. Und noch eine kurze Ankündigung, der Kollege Punk-Anwalt und ich haben nach dem Konsum diverser Getränke gedacht, es wäre doch lustig, wenn wir eine Sonderfolge machen, so eine Art Ask Me Anything. Der Punk-Anwalt ist ja auch bekanntlich Anwalt und der beantwortet gerne Fragen zu seinen absurdesten Fällen. Ein, zwei so Geschichten kenne ich schon, die sind wirklich lustig. Schickt uns eure Fragen an mösterreichpodcast@gmail.com oder per Instagram oder Steady und wir machen so eine lustige Extra-Folge. Und natürlich könnt ihr mich auch Dinge fragen und ich verrate euch gerne, wie ich meine Fälle bearbeite, wie das so ist, wenn man Ruhm und Ehre durch einen Podcast hat und wie wenig Geld man damit tatsächlich verdient. Also können wir alles plaudern, schickt es uns einfach und wir arbeiten das dann ab. Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Fall und das ist einer, den ihr euch so oft gewünscht habt wie keinen zweiten. Es ist der Fall Tibor Foko und der Prostituiertenmord von Linz. In Linz, da stinkt's. Als gebürtiger Linzer darf ich es ja sagen, die oberösterreichische Landeshauptstadt ist jetzt kein Touristenmagnet. Ihre Schönheit ist eher schlicht und vom Gelsenkirchener Barock geprägt. Wie mir Zuhörer aus Deutschland versichern, ist das ein Begriff für, naja, eher zweckmäßige Städte. Ich erinnere mich noch, wie ich in der Rudolfstraße stand und auf den Schulbus wartete. Den Blick auf das neue Rathaus gerichtet, eine architektonische Geschmacklosigkeit von epischen Dimensionen. Angeblich ist es im Innenhof wunderschön, aber von außen lässt das Gebäude jeden Baukünstler des Sowjetbrutalismus vor Neid erblassen. Damit man sich die Innenhöfe anschauen kann, muss man aber erst einmal die Unterführung in der Rudolfstraße benutzen. Und das will man auch am helllichten Tag eigentlich nicht. Und ja, derart eigenartige Ecken, davon gibt es in Linz noch viele mehr. Das Stadtmagazin Linzer, also mit A am Schluss, so wie sich das gehört, hat sogar eine eigene Ugly-Linz-Tour gestaltet, die man nachwandern kann. Auf einer Distanz von 9,2 Kilometern gibt es nur 12 Meter Höhenunterschied, also alles flach, dafür 0% Wanderwege und 100% Asphalt und Beton. Das finde ich ja ganz schön. Und ja, der eilige Hörer könnte jetzt fast meinen, Linz sei das St. Pölten Oberösterreichs. Aber das stimmt nicht, denn wie man weiß, ist Wels das St. Pölten Oberösterreichs. Oder wie es korrekt heißt, Wös. Eine der hässlichsten Ecken von Linz ist zweifelsohne die Goethestraße. Dort gibt es zwar noch vereinzelt Gründerzeithäuser, die werden aber gerne mal abgerissen und durch neue Betonklötze ersetzt. Die Goethestraße hat auch aus anderen Gründen keinen guten Ruf. Sie gilt als Zentrum der Rotlichtszene. Jetzt fragt man sich natürlich, was will Linz mit einer Einwohnerzahl von ein bisschen was über 200.000 schon für eine Rotlichtszene haben? Es ist ja wohl kaum Amsterdam oder die Reeperbahn in Hamburg. Stimmt natürlich. Aber es gibt hier einige Unterweltgrößen, die sich die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Das war auch in den 1980er Jahren so, in denen unsere Geschichte spielt. Da gab es Clubs mit so geschmackvollen Namen wie Emanuel. Ich meine, diese Filme, habt ihr die mal gesehen? Da kocht dir heute das Hirn, wenn du dir Emanuel anschaust. Das erträgst wirklich nur mehr ganz schwer. So. Contenance, Peter. Da gibt es Clubs mit so geschmackvollen Namen wie Emanuel, Maxim, Café Discret, mein Favorite, glaube ich, Studio Exklusiv oder Sexy World. Bis vor einigen Jahren gab es auch das Sexodrom, also auch hier Subtilität großgeschrieben. Understatement ist nicht unsere Stärke. Die meisten Clubs gehören oder gehörten dem unbestrittenen Rotlichtkönig namens Peter Stolz. Der feiert bald seinen 80er und lässt es mittlerweile ein bisschen ruhiger angehen. In den 80er Jahren war er aber wie der unbestrittene Boss in der Szene. Doch es gibt zu dieser Zeit auch noch einen jungen aufstrebenden Zuhälter, der sich mit den etablierten Größen anlegt. Tibor heißt er. Tibor gilt als immens schlau. Er spricht mehrere Fremdsprachen fließend, darunter Englisch, Französisch und Ungarisch. Und seine Intelligenz macht ihn wiederum für die Konkurrenz gefährlich. Tibor ist aber auch durchaus gewaltbereit. Wenn ein Mädchen nicht spurt, dann schlägt er zu. Gebrochene Nasen kommen da schon einmal vor. Nun ist Gewalt in der Rotlichtszene keine Seltenheit. Aber im Fall von Tibor muss man sagen, er übertreibt es halt mit den Schlägen manchmal. Das spricht sich auch bei den Sexarbeiterinnen herum. Und die wollen lieber nicht für den Tibor arbeiten. Denn wenn die zu wenig Geld nach Hause bringen, ja, dann gibt's wieder Schläge. So lautet zumindest das Bild, das im Gerichtsprozess gezeichnet wird. Bevor wir loslegen, muss ich deshalb noch einen kleinen Disclaimer anbringen. Die meisten Protagonistinnen und Protagonisten in unserem heutigen Fall sind noch am Leben und noch dazu recht schnell bei der Hand, wenn es um Klagen geht. Das hat auch einen guten Grund, wenn ihr hört, wie dieser Fall abgelaufen ist. Denn weder die Justiz, noch die Ermittler, noch die Angeklagten haben sich in unserem heutigen Fall, mit besonderer strafrechtlicher Brillanz ausgezeichnet. Und wir wissen vieles tatsächlich nicht mit Sicherheit. Da wurden Urteile aufgehoben, Menschen unschuldig eingesperrt, internationale Haftbefehle wurden widerrufen, nur um gleich wieder in Kraft gesetzt zu werden. Es ist alles super kompliziert. Manche Beteiligten wurden mittlerweile als unschuldig aus dem Gefängnis entlassen und der Staat musste hohe Entschädigungssummen bezahlen. Dennoch gibt es erhebliche Zweifel am Tathergang, wie er von der Polizei ermittelt wurde. Deshalb werdet ihr heute öfter als sonst das Wort mutmaßlich und wahrscheinlich und solche Dinge hören. Und ich sag's nur aus juristischen Gründen dazu. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung, ein in Österreich mittlerweile geflügelter Satz, den man einem ehemaligen Finanzminister zu verdanken hat. Hat der jetzt eine Fußfessel? Wie geht's dem eigentlich? Ich weiß es nicht. Tibor ist eigentlich nicht die klassische Unterweltgröße. Tibor Theodor Foko wurde am 18. April 1956 ungarischer Einwanderer in Linz geboren. Er hat eine solide Ausbildung genossen, eine HTL-Matura und er hat dazu noch Maschinenschlosser gelernt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da gehen die Quellen so ein bisschen auseinander. Also man sagt, er wäre Maschinenschlosser, Mechaniker oder so irgendwas, hat aber auch eine HTL-Matura, was sehr ungewöhnlich wäre, weil entweder du hast eine Matura oder eine Lehre normalerweise in dieser Zeit. Ist jetzt in dem Fall aber auch wurscht. Er kennt sich mit Maschinen aus, das wird noch relevant. Diese dabei erlernten Fähigkeiten kommen dem jungen Tibor zugute. Er wird in jungen Jahren zu einem weltweit gefeierten Motorradrennfahrer. Durch seine Ausbildung kann Tibor die Maschinen selbst warten und tunen. Er ist sogar amtierender Europameister im Bergrennen der 250 Kubikklasse. Außerdem ist Tibor als Bodybuilder erfolgreich. Doch die Sportlerkarriere reicht ihm nicht. Klassische Lohnarbeit interessiert den jungen, durchtrainierten und attraktiven Mann aber ebenfalls nicht. Sein Ziel ist es, und das deutet er selbst mehrfach an, mit möglichst wenig Arbeit zu möglichst viel Geld zu kommen. Also beschließt er, ganz naheliegend, ins Rotlichtgewerbe einzusteigen. Eine wichtige Rolle spielt dabei seine Frau Eva. Sie ist es, die Tibors Traum finanziert. Als Lehrerin hat sie ein solides Einkommen und bekommt die notwendigen Kredite. Mit dem Geld finanziert sie Tibors illegales Bordell, den Bunny Club. Auch so ein klasse Name. Ja klar, als Lehrerin bekommt sie von der Bank leichter Geld als ein ehemaliger Motorradrennfahrer-Bodybuilder, der da hinkommt und sagt, ich möchte einen Puff aufmachen. Also ich stelle mir das Gespräch mit dem Bankangestellten dann doch etwas seltsam vor. Ja, Herr Foko, was haben Sie denn mit dem Geld vor? Wollen Sie eine Wohnung kaufen oder ein Haus renovieren? Na, ich mache ein illegales Bordell auf, den Bunny Club, nenne ich das, und dort lasse ich die Hosen tanzen. Ja, so wird das eher nichts mit dem Geld siegen. Mit dem Geld von Eva wird der Bunny Club dennoch eröffnet. Es ist ein Kellerlokal in der Goethestraße 51 in Linz. An der Wand prangt das Logo des Playboy-Häschens. Naja, damit auch jedem klar ist, worum es hier in dem Etablissement geht. Heute würdest du so schnell geklagt werden, so schnell schaust du gar nicht. In den 80ern, ja, da war das wurscht. Tibor, der ist jetzt 30 Jahre alt, leitet den Club. Seine Frau Eva, 26 Jahre alt, arbeitet nachts ebenfalls in dem Club und hilft aus. Tibor hat seine Wurzeln im Rennsport aber nie so ganz abgelegt. In einem Nebenraum beim Hintereingang des Lokals hat er sich eine kleine Werkstätte eingerichtet, wo er an seinen Motorrädern schraubt, also bei uns sagt man zagelt. Dies war auch gleichzeitig eine Art Büro für geschäftliche Besprechungen. Foko soll das Lokal mutmaßlich mit beispielloser Brutalität geführt haben. Er hielt die dort arbeitenden Frauen unter tristesten Verhältnissen wie Sklavinnen. Jede noch so geringe Verfehlung, insbesondere wenn die Frauen nicht genug Geld einbrachten, soll von ihm mit körperlichen Misshandlungen bestraft worden sein, wird später behauptet. Foko legt sich auch mit der Konkurrenz an. Normalerweise funktioniert das so. Wenn ein Neuer ein Lokal eröffnen möchte, dann muss er an die etablierten Rotlichtgrößen Schutzgeld zahlen. Naja, sonst, ihr kennt das, sonst passieren da so Unglücke. Das geschieht meistens in Form von Beteiligungen am eigenen Bordell, also die schneiden beim Gewinn mit. Foko hat sich laut eigenen Angaben immer geweigert und er wusste, dass er sich damit bei den anderen Rotlichtgrößen jetzt nicht gerade beliebt macht und ihnen sogar mehr oder weniger offen den Krieg erklärt. Deshalb hat er auch immer einen Revolver Kaliber 38 bei sich. Man weiß ja nie. In dem Lokal arbeiteten mehrere junge Frauen als Prostituierte. Darunter sind die 22-jährige Regina Ungar sowie die 19-jährige Katharina Scherz. Nun war es damals üblich, dass man als Bordellbetreiber in andere Etablissements geht und dort nach jungen, hübschen Frauen Ausschau hält, um sie für den eigenen Betrieb abzuwerben. Wobei abwerben nicht das richtige Wort ist, das ist nämlich sehr beschönigend. Tatsächlich wurden die Damen unter den Bordellbetreibern verkauft. Eine besonders umsatzstarke Sexarbeiterin konnte eine 500.000 Schilling kosten. Das sind nach heutigem Geld etwas über 90.000 Euro. Oh, das ist schon was. Die Damen selbst wurden dabei, eher weniger gefragt. Wenn die nicht spurten, dann gab's Schläge oder Schlimmeres. Wenn man natürlich wie der Tibor sich mit den anderen Rotlichtgrößen gerne anlegt, selber noch kein Geld hat, weil man hat ja gerade alles investiert in den neuen Club, dann gibt's eine billigere Methode. Man spricht die Damen direkt an und versucht sie zum Überlaufen zu bewegen. Das kostet dann keine 500.000, sondern nur ein paar Tausender. Damit machte man sich zwar möglicherweise Todfeinde aus den anderen Milieus, also aus den anderen Lokalen, aber es kostet weniger. Das war auch Tibors liebste Art, an neue Mädchen zu kommen. Naja, und wenn die nicht so recht wollte und diesen Abwerbungsversuchen widerstand, dann hatte er immer noch seine Faust, die er sprechen lassen konnte. Nun habe ich bereits erwähnt, dass eben der Tibor in dem Ruf stand, äußerst brutal mit seinen Mädchen umzugehen. Also funktionierten seine Abwerbungsversuche nicht immer so, wie er sich das vorstellte. Die Damen waren einfach häufig nicht gewillt, für den Foko zu arbeiten, weil, die wurden zwar überdroschen, auf gut Deutsch, aber beim Foko halt ganz besonders. es war einfach bekannt, dass der Foco bei kleinsten Verfehlungen zuschlägt. Naja, so wird das mit der Personalsuche eher nichts. Ja, da hilft dir auch kein Obstkorb in der Betriebsküche. Foco versuchte es trotzdem und versucht immer wieder junge Frauen für seinen Club zu gewinnen. Im März 1986 hat er ein Auge auf eine besonders attraktive junge Frau geworfen. Elfriede Hochgatterer heißt die. Die war 24 Jahre alt und bei den Freiern äußerst begehrt. Foco lud die junge Frau in seinen Club ein. In die Werkstatt, wo er eben Geschäftliches besprach. Damit niemand etwas von dem Abwerbungsversuch merkt, hat Tibor seine Mitarbeiterin Regina Ungar angewiesen, den Hinterausgang offen zu lassen. Elfriede, genannt Elfi, sollte nämlich nicht gesehen werden, wenn sie zu ihm in den Club geht. Was nun folgt, das ist wieder so ein kleiner Disclaimer, ist die Darstellung von Regina Ungar und die offizielle Version der Polizei, der Staatsanwaltschaft und die Version, der sich später auch das Gericht anschließen wird. Aber der Tathergang ist bis heute höchst umstritten und wahrscheinlich hat sich das alles so nicht ganz zugetragen. Warum das so ist, darauf gehe ich gleich nachher im Detail ein. Es ist aber für das Verständnis des Falles wichtig, dass wir uns den offiziellen Tathergang genauer anschauen. Es ist die Nacht vom 12. auf den 13. März. Elfi und Tibor treffen sich in der Werkstatt. Tibor möchte die junge, höchst erfolgreiche Prostituierte für seinen Club gewinnen. Doch Elfriede weiß von Tibors schlechtem Ruf und seiner angeblichen Gewaltbereitschaft. Und sie lehnt das Angebot ab. Es kommt zu einem heftigen Streit, denn Tibor will ein Nein einfach nicht akzeptieren. Tibor gerät immer mehr in Rage. Irgendwann greift er mutmaßlich zu einer rostigen Getriebewelle eines Motorrads und versetzt Elfriede damit einen ersten Schlag. Wie im Milieu üblich tut er das mit Bedacht, sodass der Hieb zwar große Schmerzen verursacht, aber keine sichtbaren Wunden hinterlässt. Elfriede schreit auf. Die Geschichten über die Gewaltbereitschaft Fokus sind also wahr. Sie versucht zu fliehen, doch Tibor ist bereits über ihr. Wieder schlägt er zu. Diesmal zielt er auf Elfis Kopf. Sie versucht noch, sich mit den Händen zu schützen. Doch der Schlag mit der schweren Stange bricht die Knochen in ihren Armen. Foco schlägt mutmaßlich immer wieder auf Elfriede ein, bis diese offenen Schädelbrüche erleidet und sich nicht mehr rührt. Später werden insgesamt 13 Hiebe am Körper der Frau gezählt. Elfi bleibt in der Werkstatt liegen. Foco geht ins Lokal. Dort hält sich ein Freund von ihm auf. Der ist nicht nur ein Stammgast, der ist auch eine Art Handelsagent für die Rotlichtszene. Er verkauft nämlich Stoffe und Leder für die Innenausstattung der illegalen Bordelle und soll angeblich auch geschickt darin sein, die Finanzen derartiger Etablissements auf dem Papier in Ordnung zu halten. Aus rechtlichen Gründen nennen wir ihn einfach nur Herrn L. Foco bittet L, ihm bei der Beseitigung der Leiche von Elfi zu helfen. Die 19-jährige Prostituierte Katharina Scherz soll das Blut in der Werkstatt aufwischen. Regina Ungar soll bei der Beseitigung der Leiche mithelfen. Zu dritt machen sie sich daran, die Leiche von Elfriede wegzuschaffen. Regina Ungar und der angebliche Komplize Herr Hill schleppen die blutüberströmte Frau über die belebte Straße zu einem etwa, naja, so 200, 300 Meter entfernten Bahndamm der Westbahn in der Nähe des St. Barbara Friedhofs. Dabei nehmen sie das Opfer in die Mitte und stützen es, um eventuellen Zeugen den Eindruck zu erwecken, sie würden lediglich eine Betrunkene nach Hause bringen. Und ich weiß, das ist makaber, aber wenn ihr jetzt in diesem Film immer Ärger mit Bernie im Kopf habt, ja, genau so schaut das aus. Sie schleppen ihr Opfer angeblich zur Ecke Dinghofer Straße und gehen dann weiter südlich in Richtung der Bahngleise beim St. Barbara Friedhof. Auf den Gleisen legen sie Elfi ab. Herr L. beugt sich über die vermeintlich Tote. Scheiße, die lebt ja noch. Foco zieht daraufhin seinen Revolver aus dem Hosenbund. Er drückt Regina die Waffe in die Hand. Sie soll schießen. Regina weigert sich. Foco bedroht sie mit der blutigen Getriebestange, die er immer noch in den Händen hält. Regina nimmt die Waffe. Sie zittert. Foco legt seine Hand um ihre. Er legt seinen Finger auf ihren und drückt den Abzug. Der Schuss trifft Elfriede ins Gesicht. Das Projektil tritt unter dem linken Auge ein. Jetzt ist die Frau wirklich tot. Foko zieht Elfi noch die Hose herunter. Es soll aussehen, als hätte es sich um ein Sexualdelikt gehandelt. Foko, Herr L., Regina und Katharina, also alle mutmaßlich Beteiligten an der Tat, sprechen ein Alibi ab. Foko war nie da, Elfriede auch nicht. Zu Hause gesteht Foko die Tat seiner Frau. Er nennt den Mord an Elfriede einen Betriebsunfall. Auch die beiden sprechen die Geschichte gemeinsam ab. Ehefrau Eva soll ihrem Mann ein Alibi geben. Nein, Herr Inspektor, der Tibor, der war die ganze Nacht bei mir. Wie gesagt, das ist die offizielle Version von Polizei und Staatsanwalt. Liebe Anwälte, die ihr schon die Klagen schreibt, haltet ein, denn das alles hat eine zweite Ebene. Aber der Reihe nach, sonst wird's zu verwirrend. Am Morgen des 13. März 1986, gegen 6 Uhr früh, wurde die Leiche der 23-jährigen Prostituierten Elfriede Hochgatterer entdeckt. Der Fundort befand sich im Gleisbett der Westbahn in der Nähe des St. Barbara Friedhofs in Linz, etwa 200 bis 300 Meter von dem Tatort entfernt. Die Auffindesituation bot den Ermittlern ein grausames Bild. Die junge Frau war durch einen Revolverschuss, Kaliber 38, aus kurzer Distanz mitten ins Gesicht, knapp unter das linke Auge getötet worden. Zudem war sie im Vorfeld der Tötung massiv misshandelt worden. Gerichtsmediziner stellten 13 Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung an Kopf und Oberkörper sowie Knochenbrüche an den Armen fest. Ihre Jeans und ihre Unterhose waren heruntergezogen, weshalb die Ermittler im ersten Moment von einem Sexualverbrechen ausgingen. Ja, so wie es die Täter offensichtlich vorgehabt haben. Neben der Leiche wurde außerdem eine blutbefleckte Handtasche des Opfers sowie ein blutiges Taschentuch gefunden. Soweit sind alle Informationen gesichert. Die Kriminalpolizei ging am Anfang nicht davon aus, dass es sich um die Tat eines abwegigen Kunden handelte, sondern vermutete den Täter sofort im organisierten Zuhältermilieu. Na klar, die Elfi war in der Szene bekannt als Prostituierte, man wusste, für wen die arbeitet. So schwer ist es jetzt nicht rauszufinden. Ein entscheidendes und sehr auffälliges Indiz war eine angeblich 250 Meter lange Blutspur, die vom Bahndamm direkt vor das Animierlokal in der Goethestraße 51 führte, den Bunny Club. Darüber hinaus meldeten sich schnell Zeugen bei der Polizei. Eine Zeugin gab an, in der Mordnacht den Schrei einer Frau aus dem Bunny Club gehört zu haben. Andere Zeugen berichteten, in den frühen Morgenstunden zwischen 1 und 3 Uhr zwei Schüsse gehört zu haben. Es wird schon eigenartig. Warum soll es zwei Schüsse gegeben haben? Ein weiterer wichtiger Augenzeuge sagte aus, er habe in der Tatnacht drei oder vier Personen in der Nähe der Gleise gesehen. Dabei sei eine Person von zwei anderen gestützt bzw. in die Mitte genommen worden, was der Zeuge jedoch fälschlicherweise für eine betrunkene Person hielt. Ja, das ergibt schon wieder Sinn. Da der Bunny Club von Tibor Foko betrieben wurde und die Ermittler rasch in Erfahrung brachten, dass Foko vergeblich versucht hatte, Elfriede Hochgatterer für sein Lokal abzuwerben, geriet er schnell ins Zentrum der Ermittlungen. Naja, und dann wären nur die 250 Meter Blutspur. Bereits am 14. März 1986, nur einen Tag nach dem Leichenfund, wurde der 29-jährige Foko verhaftet. Auch seine Frau Eva und zwei seiner Prostituierten wurden wegen möglicher Mittäterschaft vorläufig in Gewahrsam genommen, heißt es in den Zeitungsberichten. Ja, heute wissen wir, das waren eben die zwei Prostituierten, die für ihn arbeiteten. Zu Beginn der polizeilichen Verhöre präsentierten Foko und seine Angestellten eine offensichtlich abgesprochene Geschichte. Foko behauptete, er hat mit der Tat nichts zu tun und er war die ganze Nacht über zu Hause. Das ist auch die Geschichte, die die Eva bestätigte. Gegen 1 Uhr in der Früh, der Nachts, da habe es einen Anruf aus dem Club gegeben, den habe er auch entgegengenommen. Ja, das erzählt genauso seine Frau Eva sowie die Prostituierten Regina Unger und Katharina Scherz. Die sagen alle dasselbe. Bevor sich die Ermittlungen vollends auf Foko als alleinigen Drahtzieher konzentrierten, gab es in der unmittelbaren Zeit nach dem Leichenfund auch andere Verdächtige. Da gab es etwa den Kurt N., Die Ermittler stießen darauf, dass Elfriede Hochgatterer nur wenige Wochen vor ihrem Tod eine Lebensversicherung über 300.000 Schilling, nach heutigem Geld 21.000 Euro, zugunsten eines Mannes namens Kurt N. abgeschlossen hatte. Die Kriminalpolizei bescheinigte diesen Mann in einem Polizeibericht, kurz nach der Tat jedoch rasch ein unwiderlegbares Alibi, weshalb diese Spur nicht weiter als Hauptfokus verfolgt wurde. Martin S. Am 21. März 1986, gut eine Woche nach der Tat, belastete Regina Ungar in einem polizeilichen Verhör zunächst einen anderen Zuhälter namens Michael Strasser. Der soll in die Mordsache involviert sein. Nur der Strasser war's, sagt die Ungar. Die Beamten veranlassten daraufhin einen Haftbefehl gegen ihn und verhörten ihn mehrfach. Naja, aber auch der hatte ein Alibi, der weiß nicht. Ja, irgendwas stinkt hier an der Geschichte. Diese Alibis klingen alle zu abgesprochen. Diese anderen präsentierten Verdächtigen, na, die haben alle nichts mit der Tat zu tun. Und diese Frau Ungar, na, die belastet einfach irgendwen. Ja, das ist doch komisch. Unter dem Druck der Ermittlungen knickten die Zeuginnen schließlich ein. Eva Foko zog das Alibi für ihren Ehemann plötzlich zurück. Auch Regina Ungar änderte ihre Aussage plötzlich dramatisch. Sie räumte ein, dass die Schläge in der Werkstatt des Clubs stattfanden, dass Foko sie anschließend zwang, das Blut aufzuwischen und dass sie die Schwerverletzte zu den Bahngleisen schleppen mussten. Rund einen Monat nach der Tat benannte Ungar dann plötzlich den Kaufmann Herr L. als den Komplizen. Rund einen Monat nach der Tat kam diese Frau Ungar dann plötzlich drauf, dass der Herr L. auch mit dabei war und bei dem Abtransport der Schwerverletzten bzw. der Leiche und dem Mord geholfen hat. Das passt doch alles nicht zusammen. Am Anfang sagen alle dasselbe, dann zieht die eigene Ehefrau das Alibi zurück, dann die Angestellte, also die Prostituierte, sagt auf einmal, ja, der Strasser war es, nein, es war dann doch der Herr L. und das Ganze zieht sich über einen Monat. Na, ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, warum ändern die Frauen ihre Aussage? Naja, es steht der Verdacht im Raum, dass zumindest eine der Frauen durch die Polizei gefoltert sein soll. Ein Indiz dafür ist das seltsame Vorgehen der Polizeiärzte. Regina Ungar wurde am 15. März 1986 medizinisch untersucht, wobei zunächst keinerlei Verletzungen festgestellt wurden. Nachdem sie einige Tage später verhört worden war und sie eine Art Geständnis abgelegt hatte, wurde sie erneut untersucht. Bei diesem zweiten Befund wurden plötzlich Schürfwunden am Kopf, eine aufgeplatzte Unterlippe, Würgemale am Hals und ein großes Hämatom am Oberschenkel diagnostiziert. Verletzungen, die später vor Gericht Grundlage für Foltervorwürfe gegen die ermittelten Polizisten waren. Und komischerweise fehlte auch das Protokoll dieses Verhörs. Na, ganz eigenartig. Wir haben also einen Mord an einer Prostituierten, den Tibor Foko begangen haben soll. Wir haben Zeuginnen, die Ehefrau und die Regina Ungar, die Foko zuerst ein Alibi geben, dies aber später widerrufen. Im Fall von Regina möglicherweise aufgrund von Polizeigewalt. Dazu kommt, dass auf Tibor Fokos Hand keine Schmauchspuren nachgewiesen wurden. Hier kommt die Konstruktion ins Spiel, wonach er seine Hand um Reginas gelegt habe bei der Schussabgabe. Warum da keine Schmauchspuren drauf sein sollen, ich weiß es nicht. Das klingt alles sehr sass, wenn ihr mich fragt. Aber noch etwas ist seltsam. In der Vagina der toten Elfriede wurden relativ große Mengen Sperma gefunden. Dieses stammte laut Laborbefunden mit absoluter Sicherheit nicht von Tibor Foko und dem begleitenden Herrn L. Also da müssen noch zwei andere Herren irgendwie in die Tat involviert sein. Der Laborbefund ergab nämlich, dass die Spermaflecken von zwei verschiedenen Männern stammten. Auf dem blutgetränkten Mantel der Toten befanden sich an mehreren Stellen ebenfalls Spermaflecken, die an ihrer Oberseite keine blutige Verfärbung aufwiesen. Laut dem Originaltext des Gutachtens sprach dies dafür, dass das Sperma erst nach dem Blut auf das Kleidungsstück gelangt sein muss. Das und die relativ große Menge an Sperma in der Scheide des Opfers lassen den Gerichtsmedizinern zu dem Schluss kommen, dass die Frau kurz vor oder sogar erst kurz nach ihrem Tod vergewaltigt worden sein muss, als sie bereits auf dem Boden lag. Eigenartigerweise ist davon aber in den Zeugenaussagen keinerlei Rede. Auch eine der beiden mutmaßlichen Tatwaffen, Die Getriebewelle des Motorrades wurde von der Polizei am Tatort sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht. Das forensische Ergebnis war jedoch einer der größten Widersprüche des gesamten Falls. Auf der sichergestellten rostigen Getriebewelle fanden sich absolut keine Spuren von Blut, Haut oder Haaren. Gut, jetzt könnte man sagen, das hat der Foco mit Bleche abgewaschen. Ja, das wäre natürlich möglich, aber Forensiker können winzigste Blutspuren nachweisen. So genau zu putzen ist fast unmöglich. Außerdem ergab das Gutachten, dass die Stange nicht gereinigt worden ist. Angesichts der massiven Verletzungen des Opfers, eben die offenen Brüche am Kopf und ein offener Knochenbruch am Arm, hielten es forensische Experten für statistisch höchst unwahrscheinlich, dass dieses Werkzeug, also die Getriebewelle, die Tatwaffe gewesen sein konnte, ohne dass da irgendeine Spur dran gelangt wäre. Also das geht sich nicht aus. Die eigentliche Mordwaffe, mit der der tödliche Schuss in das Gesicht der Frau abgegeben wurde, wurde nie gefunden. Man fand heraus, dass es sich um einen Revolver des Kalibers 38 handelte. Die Waffe war nach der Tat aber weg, wie ein Kriminalist angab. Wörtlich, ja, die war einfach verschwunden. Als in der Öffentlichkeit und im Milieu bekannt wurde, nach welchem Kaliber die Polizei suchte und dass die Tatwaffe fehlte, meldeten sich sogar zahlreiche legale Waffenbesitzer aus der Szene freiwillig bei den Ermittlern, um ihre eigenen Waffen überprüfen zu lassen, damit sie eben nicht in Verdacht geraten. Nur ein Tankwart sagte aus, dass er wisse, dass Foco eine derartige Waffe besaß. Er selber bestreitet das natürlich. Es gibt also eine Menge Widersprüche. Die Polizei stützt sich nur auf die Aussagen von Eva Foco und Regina Ungar, die beide ihre Version des Tatergangs mehrfach geändert haben. Die Version der Ermittler, Foco habe das Opfer in der Werkstatt halbtot geprügelt und Regina am Bahndamm unter Androhung von Gewalt gezwungen, den tödlichen Schuss abzugeben, naja, die wackelt. Genau unter dieser wackeligen Annahme begann dann schließlich auch der Prozess am 23. Februar 1987 vor dem Linzer Landesgericht. Aufgrund der Brisanz wurde daraus schnell ein Justiz- und Medienspektakel. Es handelte sich um ein Monsterverfahren, wie die Zeitungen schrieben, das mehr als einen Monat andauerte und an 20 Verhandlungstagen die Aussagen von über 70 Zeugen sowie mehreren Sachverständigen umfasste. Die Anklage warf Foco und Herrn L. den Mord an der 23-jährigen Prostituierten Elfriede Hochgatterer vor. Foco wurde zusätzlich Zuhälterei und der unrechtmäßige Besitz der Tatwaffe vorgeworfen. Einer Waffe, die nie gefunden wurde. Ich sag's nur noch einmal. Ungar saß als Mittäterin auf der Anklagebank, trat aber gleichzeitig als Kronzeugin auf. Sie behauptete, Foco habe das Opfer in seiner Werkstatt schwer misshandelt und sie anschließend gezwungen, das Opfer zu den Bahngleisen zu schleppen. Dort habe Foco ihr den Revolver in die Hand gedrückt und sie unter Androhung von Gewalt gezwungen, den Abzug zu betätigen. Foco streitet natürlich alles ab. Er sagt aus, er sei zur Tatzeit zu Hause gewesen und er vermutet ein Komplott von Konkurrenten aus dem Unterweltmilieu, die sein Geschäft zerstören wollten. Sein Fokusverteidiger nannte seinen Mandanten in seinem Plädoyer zwar einen Schmarotzer und keinen Ehrenmann, betonte aber, dass das Blut der Toten nicht an seinen Händen klebe. Der angebliche Komplize Herr L. bestritt ebenfalls jegliche Schuld. Für Herrn L. marschierten im Prozess insgesamt 25 Entlastungszeugen aus der Salzburger High Society auf, die alle aussagten, dass L. in ihrer Gegenwart niemals aggressiv oder gewalttätig geworden sei. Mitte März 1987 fand eine Tatortbegehung statt. Die Zeugen als Lokalaugenschein mit Volksfestcharakter beschrieben. Unter den Augen hunderter Schaulustiger auf den Straßen und Balkonen mussten die Angeklagten den angeblichen Tatablauf nachspielen. Eine Polizistin spielte das Opfer, das beim Abtransport von zwei Personen gestützt wurde, um bei fiktiven Passanten den Eindruck einer bloßen Betrunkenen zu erwecken. Am Bahndamm musste Regina Ungar an eine im Gras liegenden Schaufensterpuppe demonstrieren, wie Foco angeblich ihre Hand am Abzug geführt hatte. Zu einem, nennen wir es mal ein bisschen grauslichen, makaberen und völlig würdelosen Eklat kam es am 24. März 1987. Der Gerichtsmediziner präsentierte im vollen Verhandlungssaal ein Beweismittel, die präparierte Gesichtshaut des Mordopfers. Ja, man hatte der Leiche von Elfriede die Gesichtshaut abgezogen, die nun im Gerichtssaal vorgezeigt wurde. Der Gerichtsmediziner zeigte den Geschworenen an der Haut das Einschussloch und die Verletzungen durch die Schläge. Wozu das jetzt notwendig war, weiß niemand. Ein entsetztes Raunen im Saal war die Folge. Regina Ungar wandte sich entsetzt ab, während Foko und L laut Berichten desinteressiert gewirkt haben sollen. Die werden den Brechreiz unterdrückt haben. Diese Aktion wurde später massiv kritisiert, dass sie offenbar rein dem Zweck diente, die Geschworenen emotional gegen den Hauptangeklagten aufzuwiegeln. Jo, kann man jetzt nicht absprechen, dass die Präsentation einer abgezogenen Gesichtshaut vielleicht mehr Show-Effekt sein sollte als alles andere. Es geht aber sogar noch fragwürdiger, ja, wir können das immer noch steigern, weil der fragwürdigste Teil des gesamten Prozesses war, dass die Geschworenen und das Gericht massive, von Sachverständigen bestätigte forensische Widersprüche ignorierten, nur um der Aussage von Regina Ungar Glauben schenken zu können. Also, an der Tatwaffe fanden sich weder Blut, noch Haare, noch Haut. Der Mantel des Opfers wies keinerlei Eisenspäne, Hundehaare oder Öl auf, obwohl der Boden in Fokos Werkstatt damit bedeckt war und sie dort minutenlang gelegen haben soll. Auf dem Mantel und in der Scheide des Opfers wurde frisches Sperma gefunden, das erst nach dem Blut dorthin gelangt sein konnte. Dieses stammte erwiesenermaßen von zwei anderen unbekannten Männern, aber weder von Foko noch L. Das Gericht unternahm keine ernsthaften Versuche, diese Unbekannten zu finden. An Fokos Händen gab es keine Schmauchspuren. Zudem tauchte ein Zeuge namens Kurt N., also der Begünstigte der Lebensversicherung der Toten auf, der im Gerichtssaal angab, am Tatort gewesen zu sein. Alles wurscht! Am 31. März 1987 endete das Verfahren mit den Schuldsprüchen. Der Staatsanwalt hatte die Höchststrafe für Foko gefordert und behauptet, die Indizienketten und Zeugenaussagen, insbesondere eben von Ungar und Eva, seien schlüssig. Die Geschworenen stimmten in einem Verhältnis von 7:1 für die Schuld von Tibor Foko. Foko wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Herr L. wurde wegen Beihilfe zum Mord zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Regina Ungar wurde freigesprochen. Das Gericht billigte ihr einen entschuldigenden Notstand zu, weil sie laut ihrer Version die Tat nur ausgeführt hatte, um ihr eigenes Leben vor Foko zu schützen. Foko und Herr L. gingen also ins Gefängnis und damit geht unsere Geschichte erst richtig los. Da brauche ich zwischendurch einmal einen Haifischsaft. Prost! Ja, dieser Fall ist wirklich kompliziert. Die Zeugenaussagen ändern sich ständig, die Beweise sind voller Widersprüche und man braucht einen klaren Kopf, um Lügen von der Wahrheit zu trennen. Ja, und egal, ob du massiven forensische Widersprüche analysierst, die Fluchtdetails minutiös rekapitulierst oder einfach nur bis zum Klugschiss zum Schluss wach bleiben musst, mit Holy Energy bleibt man fokussiert und das Zeug hilft wirklich. Also da kann man wirklich jede Wendung in Tibor Fokos Geschichte nachverfolgen, unter anderem. Holy Energy bietet euch einen langanhaltenden Energieschub ohne unnötigen Zucker und auch das Koffein ist so abgekapselt. Ich glaube, sie nennen es abgekapselt. Das kickt nicht ganz so in den Frontallappen rein wie so ein doppelter Espresso, also oder wie so normale Energy Drinks. Es gibt auch noch die Holy Hydrations, ganz neu, der Blaubeere-Geschmack. Ja, den habe ich sogar da, warte mal. Ja, da! Blue Raspberry, mein neuer Favorite, schmeckt ein bisschen wie Heidelbeerkuchen damals. Also, wisst ihr, ein Cornetto Heidelbeer. Ja, wurscht. Also, kann man sich auf jeden Fall reintun mit dem Code Mörderisch. Bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ich krieg einen kleinen Anteil davon. Also ihr unterstützt auch damit diesen Podcast und ihr seid immer gut hydriert für die Suche nach der Wahrheit. Egal, wie lang es dauert. 6 Jahre vergehen. Es wird ruhig um den Fall Foko, auch wenn Zweifel an der Schuld des Rotlichtgangsters bleiben. Tibors Vater Theodor will erfahren haben, dass alles ganz anders gelaufen ist. Elfi habe versucht, die Unterweltgrößen mit ihren Drogengeschäften zu erpressen und sei deshalb ermordet worden. Tibor habe man nur ans Messer geliefert, weil man so einen unbequemen Konkurrenten loswerden wollte, der sich noch dazu nicht an die etablierten Spielregeln gehalten hat. Regina Ungar, die Kronzeugin und Ex-Prostituierte, ist mittlerweile in die USA ausgewandert. Sie widerruft plötzlich ihre Aussage und spricht erstmals von Folter. Zwei Beamte hätten sie geschlagen und sie gezwungen, Foko zu belasten. Außerdem sei ihr gedroht worden, sie zu ertränken. Ungar habe deshalb nachgegeben und die Version der Ermittler vor Gericht behauptet. Auch Eva Foko, die mittlerweile Ex-Frau, legt einen interessanten Lebenswandel hin. Eva Foko heiratete später genau den Kriminalbeamten, der maßgeblich an den Ermittlungen gegen ihren Ex-Mann beteiligt war. Doch damit nicht genug. Auch Eva Fokos Mutter, die aus ihrer starken Abneigung gegen ihren Zuhälterschwiegersohn nie ein Geheimnis gemacht hatte, lebte mit einem anderen Polizisten zusammen, der ebenfalls mit der Sache befasst war. Tja, ob das alles eine Verschwörungstheorie ist, ich weiß es nicht. Tibor Foko beteuert jedenfalls in der Haft in Kremstein seine Unschuld. Im Gefängnis beginnt er ein Jus-Studium an der Johannes Kepler Universität Linz. Er will seinen eigenen Fall aufarbeiten und irgendwie freikommen. Doch dann passiert etwas, das Foko Angst macht. Der Serienmörder Jack Unterweger wurde im Juni 1994 erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Foko war davon überzeugt, dass Unterweger ermordet wurde und er entwickelte eine panische Angst, er könnte der Nächste sein. Also die Theorie, dass Unterweger ermordet wurde, ist übrigens erwiesenermaßen Blödsinn, aber egal, Foko hat da jetzt die Paranoia. Über die nächsten 2 Jahre plant er deshalb minutiös seine Flucht. Er baut sich ein Netzwerk aus Unterstützern auf, darunter seine Eltern, eine Vertraute mit dem Pseudonym True the Truth und befreundete Mechaniker. Bei True the Truth handelt es sich um eine Frau aus Wien, die zum Zeitpunkt des Kontakts mit Foko im Jahr 1992 eine 24-jährige Studentin aus, naja, nennen wir es mal, gutem Hause war. Sie war auf seinen Fall aufmerksam geworden, nachdem sie in Zeitungen von den erheblichen Zweifeln an seinem Mordurteil gelesen hatte, da sie selbst kurzzeitig Opfer eines Justizirrtums geworden sein soll. Was genau das war, weiß ich wirklich nicht. Sie begann, Foko Briefe in die Justizanstalt Stein zu schreiben, woraufhin er um ein Kennenlernen bat. Aus den Besuchen im Gefängnis und stundenlangen, teils über eingeschmuggelte Handys, das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 92 Handys einschmuggeln, das waren solche Teile. Da. Also über diese eingeschmuggelten Handys telefonierten sie eben und es entwickelte sich so ein gewisses Verhältnis. True the Truth bezeichnete Foko als ihren Lebens- und Lieblingsmenschen und sprach von einer Seelenverwandtschaft. Obwohl sie betonte, dass es sich um keine klassische Liebesbeziehung, sondern um eine tiefe Freundschaft handelte, räumte sie ein bisschen in ihn verliebt gewesen zu sein. Er habe sie psychisch aufgebaut, sie angewiesen, gesund zu leben und sie in einer Zeit getröstet, in der sie sich große Sorgen um ihre schwerkranke Mutter machen musste. Ja, und True the Truth war es auch, die heimlich mehrere Mobiltelefone in die Justizanstalt Stein geschmuggelt hat. Damit hat Foko dann direkt auch mit seinen Helfern kommunizieren können. Und seine Komplizin kundschaftete die Universität sowie mögliche Fluchtwege aus und brachte ihm Fotos davon ins Gefängnis. Befreundete Mechaniker bauten aus 3 Motorrädern eine Fluchtmaschine zusammen, eine schwarze Kawasaki ZX750F Ninja. Mit der Fahrgestellnummer, die gibt es auch, die ist auch überliefert, ZX750F017290. Na, jetzt wisst ihr das auch. Fokos Vater, ein gelernter Fotograf, fertigte dafür eigens ein falsches Nummernschild an, indem er das Kennzeichen einer fremden geparkten Maschine abfotografierte und wirklich maßstabsgetreu nachbaute und auf die Blechplatte klebte. In der Nähe der Universität wurde eine Garage angemietet, in der das Motorrad bereitgestellt wurde. In einem Tankrucksack wurden Proviant, Wurstbrote und Chips, Kleidung, Kosmetika, Geld und ein Schlafsack deponiert. Am 27. April war es schließlich soweit. Foko traf an diesem Tag um 8.25 Uhr in Begleitung von zwei Justizwachebeamten an der Linzer Universität ein. Für die Beamten war es ein Routineeinsatz. Es ist auch der Grund, warum die es mit der Bewachung nicht so ganz ernst nahmen. Es ging nämlich nur ein Beamter mit, der andere ist dabei im Auto sitzen blieben. Naja, hat sie gedacht, chillen wir mal ein wenig. Zunächst begab sich Foko mit seinem Bewacher in den dritten Stock des sogenannten Juridikums und legte im Seminarraum 311 eine Tasche ab. Anschließend sagte er, er muss noch schnell in den Hörsaal 1 im Hauptgebäude. Im morgendlichen Gewusel des Uni-Hauptgebäudes nutzte Foko eine Gelegenheit. Er verschwand für einen Moment hinter einem Paravent aus dem Blickfeld des Beamten. Er muss auch sehr aufmerksam gewesen sein und tauchte in der Menge der Studenten unter. Sofort lief er unbegleitet zurück ins Juridikum und begab sich dort in eine Toilette im dritten Stock. In einem der Spülkästen hatte seine Fluchthelferin zuvor den Schlüssel für die angemietete Garage sowie einen Tränengasspray zur Verteidigung versteckt. Beides schnappte sich der Foko. Nach dem Verlassen der Universität rannte er zu der angemieteten Garage, die er in etwa 7 bis 8 Minuten erreichte. Dort zog er sich rasch den bereitgelegten Motorradanzug an, startete die Kawasaki und raste über den Marienberg und die Leonfeldner Bundesstraße in Richtung Norden davon. Bis die Alarmketten richtig griffen, also bis der Beamte realisierte, hui, der Foko ist weg, hui, ich sollte vielleicht meinen Kollegen aus dem Auto informieren, hui, die zwei kommen drauf, hui, das läuft gar nicht so gut. Also bis das alles mal ins Rennen kommt, war Foko über alle Berge. Seine oberste Prämisse für die Flucht, keine Schusswaffen, keine Gewalt und niemand dürfe zu Schaden kommen, wurde exakt eingehalten. Klingt auch so ein bisschen nach Legende im Nachhinein, aber gut. Sowohl von Foko als auch von der schwarzen Kawasaki fehlt bis heute jede Spur. Im Nachgang der Flucht wurden 8 seiner Fluchthelfer, darunter auch seine Eltern und Judy Truth, ausgeforscht und gerichtlich zu bedingten Strafen verurteilt. Also die kamen relativ glimpflich davon. Nach der Verurteilung führte Trudy ein unauffälliges Leben. Sie arbeitete über 2 Jahrzehnte hinweg als Betreiberin eines Hundesalons, heiratete und bekam einen Sohn. Tragischerweise kamen ihr Ehemann und ihr damals 7-jähriger Sohn später bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nachdem die Verjährungsfristen abgelaufen waren, veröffentlichte sie ihre Geschichte in dem Buch »Die Wahrheit über die Flucht von Tibor Foko. Ich war dabei«. Sie gab in Interviews an, dass sie nach seiner Flucht keinen direkten Kontakt mehr zu ihm hatte, vermutete ihn aber im fernen Ausland als Lastwagenfahrer. Tja, und der Tibor Foko? Ja, der ist bis heute verschwunden und gilt als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas. Aber jetzt ist die Frage, ist er wirklich ein Verbrecher? Auch daran gibt es in der Justiz bald Zweifel. So wurde der angebliche Komplize, Herr L., freigesprochen. Nachdem Regina Ungar ihre Aussage widerrufen hatte, stellten sich auch andere Zeugenaussagen als falsch heraus. Mehrfach. Mehr noch, die Polizei hatte sogar Zeugenaussagen manipuliert. So wurde Els Freundin, die ihm für die Tatnacht ein Alibi für die Zeit nach 23 Uhr geben wollte, von einem Kriminalbeamten unter Androhung einer Verhaftung und einer Verleumdungsklage, warum auch immer, was ist das für ein Argument, Verleumdungsklage, massiv unter Druck gesetzt. Also die wurde eingeschüchtert. Sie sollte aussagen, dass Herr L. nur bis 1 Uhr bei ihr war, damit das Alibi für die Tatzeit wertlos wurde. Ein funktionierendes Alibi hätte nämlich die Glaubwürdigkeit der Hauptzeugin Ungar komplett zerstört und den ganzen Prozess einfach zum Scheitern gebracht. Das Gericht erkannte an, dass die Aussage der Kronzeugin unzuverlässig war und die forensischen Beweise in keiner Weise eine Verurteilung stützten. Nachdem er über 9 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht hatte, wurde Herr L. am 29. August 1996 in dem neu aufgerollten Geschworenenprozess offiziell und rechtskräftig freigesprochen. Das Gericht hat gesagt, okay, du warst nicht der Täter. Ja? Aber sein Leben war dennoch durch diesen Justizskandal ruiniert. Er kommentierte seinen Freispruch später verbittert. Ich habe meine besten Mannesjahre, ein schönes Wort, unschuldig im Gefängnis verbringen müssen. Anschließend habe ich keine Arbeit mehr bekommen. Ich muss heute von der Notstandshilfe leben. So, Naja, und wenn der L jetzt freikommt, weil, naja, es gibt halt keine Beweise für seine Schuld, ja, da wackelt halt natürlich auch das Urteil gegen den Foko. Es wurde im Frühjahr 1997 dann ebenfalls aufgehoben. Gut, jetzt könnte man sagen, krasser Justizirrtum, ja, alles gut, Foko ist ein freier Mann und kann ein normales Leben führen. Nein, denn trotz der Aufhebung des Urteils wird weiterhin nach Foko gefahndet. Denn da gibt es ein Problem und noch so eine Wendung, die irgendwie komisch wirkt. Also nach der Flucht Fokos und der Aufhebung des Urteils wurden die Beweismittel mit Hilfe moderner Methoden neu untersucht. Diese neuen Analysen brachten plötzlich Indizien zutage, die Foko jetzt dann doch wieder belasten und der ursprünglichen Annahme widersprechen, es gebe keine Beweise gegen ihn. Kurz nach der Tat wurden Fingernagelabriebe von Tibor Foko und seiner Angestellten Regina Ungar genommen. Durch diese neuen Technologien konnte festgestellt werden, dass sich daran Spuren exakt desselben Nagellacks befanden, den auch das Mordopfer Elfriede Hochgatterer trug. So, das soll zumindest mal einen engen körperlichen Kontakt zwischen Foko, Ungar und dem Opfer in der Tatnacht beweisen. An der Leiche des Opfers wurde dann später noch ein Hundehaar gefunden, das bei neuerlicher Untersuchung mit hoher Wahrscheinlichkeit Fokos damaligem Dobermann zugeordnet werden konnte. Und entgegen früheren Feststellungen im ersten Prozess wurde bei späteren Untersuchungen auf Fokos Jacke plötzlich wurden da Schmauchspuren gefunden, und zwar auf einem Ärmel. Und das deutet natürlich auf eine direkte Beteiligung an der Schussabgabe hin. So, jetzt haben wir also, plötzlich haben wir also Schmauchspuren, plötzlich haben wir also diese Hundehaare, die es vorher nicht gab, und plötzlich haben wir einen Beweis, dass der Foko ganz nah an dem Opfer dran war. Tja, das sind genau jetzt diese Beweise, das heißt, wird jetzt genau diese Lücke gefüllt, die im ersten Prozess aufgemacht wurden, warum der erste Prozess gescheitert ist. Also wenn ihr mich fragt, das Ganze wirkt schon sehr, sehr eigenartig und man könnte natürlich jetzt meinen, konstruiert, aber wie gesagt, ich bin keiner der Ermittler, ich bin da nicht dabei, ich kann nur wiedergeben, was gerade Stand der Ermittlungen ist. 3 Jahre später wird Foko erneut angeklagt, also da soll der Prozess geführt werden. Eben noch einmal wegen dem Verdacht des Mordes an Elfriede, an der Elfi. Am Vorwurf hat sich letztlich nichts verändert, sagt Philipp Christl von der Linzer Staatsanwaltschaft im ORF. Ein neuer internationaler Haftbefehl wird ausgestellt und die Fahndung wird wieder aufgenommen. Ja, immer noch erfolglos. Das Problem ist jetzt, nur wenn der Angeklagte vor Gericht erscheint, kann das Verfahren um den Mord an der Prostituierten wieder aufgenommen werden. Vielleicht deshalb, vielleicht aber auch, weil Fokos Eltern mit der österreichischen Justizministerin verhandeln, gibt es 2005 ein neues Angebot. Bis zum Abschluss eines neuen Verfahrens würde Foko nicht in U-Haft genommen worden. Die Justiz bietet ihm also freies Geleit an. Doch Foko geht nicht drauf ein. Fokos Eltern versuchen, die Einstellung des Verfahrens zu erreichen und lehnen das Angebot der Justiz ebenfalls ab. In den Medien bezweifeln sie die Offerte öffentlich. Ich halte das Ganze für einen ausgemachten Blödsinn. Unser Tibor hat überhaupt keinen Grund, nach Österreich zurückzukehren, sagt seine Mutter 2008 gegenüber dem Standard. Ja, ich glaube, ich wäre auch nicht zurückgekommen. Ich sag's euch, wie es ist. Foko selbst ließ über seinen Anwalt erklären, dass er nicht daran denke, zurück nach Österreich zu kommen. Er glaube nicht mehr an ein faires Verfahren. Nicht nach all dem, was in den vergangenen Jahren so herauskam, an Ungereimtheiten, Irrtümern, und Pannen und, man muss auch dazu sagen, so ein bisschen Polizeifolter. Naja, Polizei in Linz hat sich da nicht mit rumbekleckert. Wo sich Foko aufhält, das weiß niemand. Und wer es doch weiß, der sagt's nicht. Es gibt Gerüchte, dass er sich in die Vereinigten Staaten abgesetzt hat, aber auch Ungarn oder eine Pazifikinsel werden als mögliche Aufenthaltsorte genannt. Doch das sind natürlich nur Gerüchte. Seit fast 30 Jahren ist unbekannt, wo sich Tibor Foko aufhält. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja komm, die Geschichte führt jetzt einfach nirgendwo mehr hin. Ich meine, es sind jetzt 30 Jahre, die Justiz versucht da irgendwie noch Gesicht zu wahren, Urteil wurde aufgehoben und jetzt finden sie neue Beweise und das ist, ja komm, lasst das einfach. Ja, es gibt aber noch einen weiteren Grund für das fortwährende Interesse der internationalen Polizeibehörden. Das ist nämlich der Verdacht, Foko könnte auf seiner Flucht in weitere Verbrechen verwickelt gewesen sein. Mitte der 2000er geriet er ins Visier der ungarischen Behörden und des FBI im Zusammenhang mit dem sogenannten Main Road 4 Killer. Das wäre auch einmal ein Fall für eine eigene Episode. Zwischen 2007 und 2010 wurden nämlich in der Nähe der ungarischen Stadt Karczak an einer Autobahnraststätte nahe der österreichischen Grenze mehrere Prostituierte ermordet. Und jetzt wird die Beweislage wieder so ein bisschen dünn. Man hat gesagt, hey, der Foko, der spricht doch Ungarisch. Naja, und das mit dem Prostituiertenmord, da war er doch auch einmal beteiligt. Also muss er der Täter sein. Ja, es wurde geprüft, ob er für diese Serie verantwortlich sein könnte. Es gibt aber keine Beweise dafür. Es wurde auch nie angeklagt. Es war halt so eine Theorie, die sich medial ganz gut vermarkten lässt. Ja, wir glauben, der Foko war es. Ja, 25 Jahre nach seiner ersten Tat und ein Jahrzehnt nach seiner Flucht macht er dann plötzlich wieder dann plötzlich der österreichischen Grenze zum Serienmörder. Komm. Ja. Wie dem auch sei, Tibor Foko ist die am längsten gesuchte Person auf der Most Wanted-Liste von Europol und wird weltweit über Interpol per Red Notice gesucht. Das Bundeskriminalamt hält weiterhin eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro für Hinweise aufrecht, die zu seiner Festnahme führen. Die Beschreibung lautet so. Der 1,75 Meter große Mann besitzt einen athletisch austrainierten Körperbau, der von jahrelangem Kraftsport und seiner Vergangenheit im Motorsport zeugt. Sein markantes Gesicht wird von blaugrünen Augen und braunem Haar eingerahmt. Ein besonderes Kennzeichen ist ein Muttermal direkt unter dem rechten Auge, das seiner Physiognomie einen Wiedererkennungswert verleiht. An seinem linken Ellbogen zeugt eine 5 cm lange Narbe von vergangenen Stürzen auf der Rennstrecke. Er ist ehemaliger österreichischer Staatsmeister und Vize-Europameister im Motorradrennsport. Trotz des Rückzugs aus dem aktiven Renngeschehen bleibt die Begeisterung für den Motorsport. Foko leidet an der chronischen Lungenkrankheit Morbus Böck, also Sarkoidose. Um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten, lebt er strikt als Nichtraucher und konsumiert keinen Alkohol. Seine Freizeit widmet der Rechtshänder primär dem intensiven Krafttraining und seinem Hund, der eine tiefe Bindung zu Tieren pflegt. Seine Blutgruppe ist B-positiv. Charakterlich lässt er sich als hochintelligenter Einzelgänger beschreiben. Er agiert meist autark und zieht die Gesellschaft von Hunden der von Menschen vor. In zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere gegenüber Frauen, zeigt er jedoch eine problematische Dynamik. Er neigt zu einem stark dominanten Verhalten und versucht, sein Gegenüber zu unterwerfen. Das sind jetzt Infos des Innenministeriums, die ich da weitergebe. Da das Verfahren durch die neuen Beweise wieder offen ist, wird die Fahndung erst enden, wenn Foko tot oder lebendig gefunden wird. Tja, und jetzt ist die Frage, ja, lebt Tibor Foko überhaupt noch? Das ist schwer zu sagen. Er würde jetzt seinen 70. Geburtstag feiern, aber er leidet eben an dieser Lungenkrankheit, wie ich schon erwähnt habe, und die Frage ist, ob er die auf der Flucht adäquat behandeln konnte. Wir wissen es einfach nicht. So wie wir vieles über diesen Fall nicht wissen, der über den Lauf der vergangenen 30 Jahre zu einem der größten Justizskandale der österreichischen Nachkriegsgeschichte wurde. Und witzigerweise spielt sich sowas oft in Oberösterreich ab. Das fällt mir schon auf. Ja, Oberösterreich, sass. Ich darf das, ich bin selber Oberösterreicher, komm. So, bevor ich mir da jetzt um Kopf und Kragen rede und dann wieder in die Kommentare kommen, jetzt beende ich mein Abo, du hast mein Heimatland beleidigt. Klugschiss zum Schluss, die Rotlichtszene in Linz. Heute ist der Bunny Club, also das Lokal von Tibor Foko, keineswegs aus den Nachrichten verschwunden. Das Lokal ist für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, aber immer noch in Betrieb. Hier hat sich mittlerweile eine Motorradgang einquartiert. Und ihr fragt euch wahrscheinlich die ganze Zeit, so wie ich, wieso hat eine Stadt wie Linz überhaupt so eine große Rotlichtszene? Ja, das kann ich euch nicht beantworten, aber sie ist wirklich groß. Es gibt Verzeichnisse, die in Linz 15 Bordelle und Laufhäuser auflisten, was für eine relativ kleine Stadt ja dann doch irgendwie schon eine Menge ist. Den Club Emanuel gibt es demnach bis heute. Dazu kommen auch noch Lokale mit so seriösen Namen wie Laufhof Linz, Pascha, Scala, Laufhaus Escort, Villa Ostende, Moulin Rouge, Laufhaus Mimi, die Flamingo Bar, Rendezvous Nachtclub und ganz, ganz viele Laufhäuser, die einfach ihren Straßennamen im Titel tragen, damit man sie voneinander unterscheiden kann. In der oberen Donaulände gibt es gleich drei Laufhäuser nebeneinander. Das 45A, 47 und 49, also die unterscheidet man nur nach den Hausnummern. Das bekannteste ist wohl das Laufhaus Nummer 6 im Haselgraben. Das kenne ich sogar vom Vorbeifahren. Da kann man übrigens auch gleich auf der Webseite per WhatsApp mit den Damen Kontakt aufnehmen. Das ist ja fast schon modern und bin mir ziemlich sicher, da gibt es auch irgendwo so einen Discord-Server oder so für die käufliche Bumsanbahnung. Das ist heute aber alles kein Vergleich zu früher, weil schon 1876 wurde ein Leserbrief in der Linzer Tagespost abgedruckt, in dem sich der Verfasser über die Situation, also über die Rotlichtszene in Linz beschwert, wie das City-Magazin Linz berichtet. Zitat: In der Mitte der Stadt, in der Klosterstraße, besteht zum Skandale der ganzen Stadt schon seit langem ein öffentliches Bordell im Gasthause zur Sense. Und es geht daselbst in einer Weise zu, wie solches in Linz wohl noch nie dagewesen. Da wäre ich mir nie so ganz sicher. Frauen und Mädchen können besonders abends auf dieser Seite der Straße gar nicht passieren, weil sie stets der Gefahr ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, welcher Gefahr, aber okay. Zudem sind die Bewohner der Nachbarhäuser durch das oft die ganze Nacht dauernde Spektakel und Lärmen in dieser Lasterhöhle in ihrer nächtlichen Ruhe gestört. Bereits 1895, dort eskalierte die Lage ein wenig, verordnete der Linzer Gemeinderat daher Pflichten für Prostituierte. Dazu zählte, dass sie ein Gesundheitsbuch führen und zweimal in der Woche zur Untersuchung mussten. Einige Jahre später etablierte sich der Schullerberg zum Zentrum der Linzer Rotlichtszene. Es war dort, wo die Straßenzüge Tiefergraben und Flügelhofgasse wie Römerbergstraße mit der Lessingstraße verbinden. In diesen Häusern wohnten die Madeln. So wurden von den Bewohnern der Umgebung die Freudenmädchen genannt. Tagsüber lehnten sie zumeist schön herausgeputzt an den Fenstern, wie träge Katzen in der Sonne, heißt es in zeitgenössischen Berichten. Lagen sie mit vorgebeugtem Oberleib auf den weichen Fensterpolstern und lockten mit heißem Blick und leisem Zuruf die vorübergehenden Männer an. Am Abend gingen sie auf die Gasse, um die Männer direkt anzusprechen. Man war ihnen in der nächsten Nachbarschaft nicht böse und auch die verheirateten Frauen waren ihnen nicht feindlich gesinnt, da sie ja wussten, dass ihre Männer zu arm und auch abends zu abgerackert waren, um die Frauen hinter den roten Vorhängen aufzusuchen. Würde ich auch nicht drauf wetten, aber gut. Zumeist handelte es sich bei den Freiern um Soldaten der Linzer Kasernen und um Matrosen vom nahegelegenen Umschlagplatz an der Donau sowie um fremde Spaziergänger aus entfernten Stadtteilen. Ja, das wird es heute eher nicht mehr sein, aber der Linzer Hafen, auch eine wunderbare Gegend, muss man schon mal sagen. Oftmals spielten sich dort die wüstesten Raufszenen ab, nein, die ein Einschreiten der Polizei gleichzeitig in mehreren Gebäuden nötig machten. Ein Wahnsinn. Nach dem Ersten Weltkrieg erreichte die käufliche Liebe auch in Linz einen traurigen Höhepunkt. Durch die hohe Arbeitslosigkeit sahen sich viele Frauen oft gezwungen, als letzte Möglichkeit ihren Körper zum Verkauf anzubieten. Auch die geheime Prostitution stieg außerordentlich. Laut einem Polizeibericht wurden im Jahr 1930 114 illegale Prostituierte verhaftet. 1931 waren es bereits 202. Mit dem Austrofaschismus und den christlich-sozialen Werten wurde das Sittengesetz neu überarbeitet und das Hurenviertel beim Schullerberg wurde abgeschafft. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde den Polizeibeamten der Zutritt zu zwielichtigen Lokalen verboten. Um ihr Ansehen nicht zu gefährden, durften sie diese Lokale weder in Zivil noch in Uniform betreten. Ausschließlich zu Amtshandlungen natürlich. Auf dieser Liste waren ganze 21 Lokale aufgeführt. Zur Vermeidung des verbotenen Umgangs wurden auch Bordelle für fremdvölkische Arbeitskräfte errichtet. In Linz existierte eines für die tschechischen Arbeiter der Hermann-Göring-Werke, also der heutigen Föst, in der Mank-Müller-Hofstraße. Dafür wurden in der Region Budweis Prostituierte zwangsrekrutiert und nach Linz verschleppt. Nach dem Zweiten Weltkrieg boomte die Branche erneut. In Linz ankerte sogar ein Bordellschiff. Heute ist die Rotlichtszene zwar langsam auf dem Rückzug, ja, wie alle Nachtlokale überall in Österreich und ich glaube in ganz Europa. Das Verbrechen geht aber weiter. Erst vor einem Monat wurde ein Immobilienmakler ermordet. Dem 49-Jährigen wurden beste Kontakte in die Rotlicht- und Drogenszene nachgesagt. Ja, seine Leiche wurde in seiner Wohnung in der Altstadt gefunden, gefesselt, am ganzen Körper mit Hämatomen übersät Auch kommt es immer wieder zum Morden an Prostituierten, die aber vielfach ungeklärt bleiben. So wie der Fall Foko. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine supergeheime Extra-Folge. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es eben ganz, ganz, ganz viele Fotos und Aussendungen des Innenministeriums von Tibor Foko. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist, das verstehe ich natürlich, dann könnt ihr mir via PayPal, also auf paypal.me/moepodcast, eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Sandra, Lars, Sabrina, Sandra, Julia, Sabrina, Karina, Johannes, Joachim, Fabian, Lukas und Magdalena für eure artige Unterstützung. Ihr seid ein Wahnsinn und dafür verantwortlich, dass diese Show hier weitergehen kann. Ihr müsst mich aber nicht finanziell unterstützen. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr das am besten in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst tun. Am liebsten sind mir natürlich 5 Sterne. Persönliches Feedback nehme ich natürlich auch in Privatnachrichten entgegen. Ja, ihr müsst nicht extra eine WhatsApp-Nummer schreiben, euch suchen, die ihr von einer dubiosen Seite, lassen wir das. Die E-Mail-Adresse lautet mösterreichpodcast@gmail.com. Da könnt ihr einfach hinschreiben. Ihr könnt es mir auf Instagram schreiben. Dauert immer. Ich bin nicht so oft auf Instagram. Ich bin so ein alter Social-Media-Boomer schon fast. Ich bin nur mit Facebook aufgewachsen, ich bin nicht oft auf Instagram, aber ihr könnt es mir da trotzdem schreiben, so, ich schaue eh einmal in der Woche rein. Ja, also ist ja eh. Ihr könnt es auch auf YouTube vorbeischauen, da gibt es mich als Video, ihr müsst halt dabei mein Gesicht ertragen. So, und für alle, die jetzt bei YouTube nochmal kommentieren, YouTube-Videos mache ich deshalb, weil die Software, mit der ich aufnehme, gleichzeitig Videos macht. Das ist alles. Das sind keine großartig produzierten Videos. In Wahrheit lege ich ein paar Bilder mit drüber. Ja, da sieht man dann mehr davon. Ist es das wert, dass ihr mein Gefäß seht? Ich sage nein. Freue mich trotzdem, wenn es vorbeischaut. Aber bitte nicht drunter flamen mit, da gibt es aber hochwertiger produzierte Videos. Es gibt wahrscheinlich auch hochwertiger produzierte Podcasts. Na, hier gibt es hochwertiger produzierte Podcasts. Habt den Spaß damit. Ist schön. Wenn nicht, ja, dann dreht es halt. Oh, mein Gott, ist ein freies Land. Mein Gott, na. Jetzt beruhigt euch wieder. YouTube-Kommentare. Ich sollte einfach keine YouTube-Kommentare mehr lesen, glaube ich. Ja, wäre wahrscheinlich gescheiter. Egal. Wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist ein Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir und da gehen wir die Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich durch. Ja, und ein bisschen abnörden über Videogames tun wir auch. Also, gehört halt dazu. Und irgendwann mache ich nochmal eine Folge über meine Warhammer-Sucht. Wurscht, die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt, und zwar in 2 Wochen. Und am besten schaut ihr auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Folgt mir auf Instagram @moepodcast. Vielleicht poste ich mal wieder ein Katzenfoto. In diesem Sinne, wenn ihr aus dem Gefängnis flüchten wollt, kauft euch ein Motorrad. Danke fürs Zuhören. Bussi und Baba.